30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und möchte heute über ein Bild in Bad Frankenhausen sprechen, das Bauernkriegspanorama, gemalt von Werner Tübke. Ich bin verabredet mit Dr. Annika Michalski. Sie ist Kunsthistorikerin im Stiftungsrat der Tübke-Stiftung und Beauftragte für die Landeskunstsammlungen des Freistaates Thüringen. Liebe Frau Michalski, was ist das für ein Bild?
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute treffen können. Ich freue mich sehr, dass wir über diesen fantastischen Maler, über das fantastische Museum sprechen können. Und eigentlich ist es so, wenn wir anfangen, ist es wie, als würden wir einmal komplett das Guinness-Buch der Rekorde aufschlagen und mal den Blick schweifen lassen. Denn wenn wir über Tübke und das Panoramawerk in Bad Frankenhausen sprechen, ist es wie, als kommt uns eigentlich ein Regen der Superlative entgegen. Sie müssen sich vorstellen, es ist nicht nur ein Regen der Superlative, sondern auch der Gegensätze. Ein kleiner Ort, Bad Frankenhausen, 10.000 Einwohner etwa. Und dort steht ein riesiges Bauwerk, thront auf dem ehemaligen Schlachtberg, das für 110 Millionen Mark der DDR aufgerichtet wurde in den 70er Jahren und eröffnet in den letzten Atemzügen der DDR. Man kennt Gemälde aus dem Museum, die haben 30 mal 40 Zentimeter oder vielleicht auch 2 mal 3 Meter. Aber hier haben wir es mit einem Gemälde zu tun, das hat einen unfassbaren Umfang von 123 Metern. Sie steigen also in diesen Bau und sind umfangen von diesem Gemälde. Es hat keinen Anfang und kein Ende. 14 Meter Höhe. Alleine die Leinwand, die hochgezogen wurde in diesem Rundbau, wiegt 1,1 Tonnen. Und wurde, um dieses Gemälde zu schaffen, mit 1,5 Tonnen Farbe, Ölfarbe, innerhalb von 4 Jahren bemalt. Und das, muss man sagen, ein Superlative ist auch, es ist kein KI, es ist kein Foto, ja, sondern es ist von Menschenhand bemalt. Und das heißt, dass jeder Zentimeter dieser großen 1700 Quadratmeter umfassenden Leinwand von Pinseln berührt wurde, die von Menschenhänden geführt wurde, von Werner Tübke nämlich, dem Leipziger Maler, in Schönebeck geboren, aber in Leipzig beheimatet, und seiner großen Werkstatt von seinen Mitarbeitern, die bei dieser Ausführung des Panoramas mitgeholfen haben. Also das sind Zahlen, die einen jetzt eigentlich erstmal vom Stuhl hauen.
Nicht nur die Zahlen hauen einen vom Stuhl, sondern auch, wenn man in diese Rotunde, ist wirklich ein nicht sehr schönes Bauwerk, aber wenn man dann drin steht, wird man erstmal erschlagen von einem ja riesigen Bilderkosmos, würde ich fast schon sagen. Aber es ist ja kein Historiengemälde. Es zeigt zwar viele Szenen, die man schon mal gehört oder gelesen hat, aber oder ist es eine historische Darstellung?
Ja, also wir springen eigentlich direkt rein in das, was das Faszinierende an diesem Bild ist. Es gibt eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was es werden sollte. Es gab also einen Auftrag. Wir haben gesagt, es gab enorm viel Etat, um hier eigentlich an einem geschichtsträchtigen, erinnerungswürdigen Ort der ehemaligen Schlachtenbauernkrieg sollte ein Historienbild, ein DDR-Geschichtspanorama entstehen, was diese Schlacht würdigen sollte. Und dafür wurde aber ein Künstler gesucht. Und da hat die DDR quasi mit dem, was künstlerisches Ingenium oder künstlerisches Genie ist, eigentlich eine falsche Rechnung gemacht. Denn Tübke hat sich, und das kann man ganz kurz zusammenfassen, hat sich eigentlich von diesem Auftrag, was es sein sollte, komplett befreit. Man hatte als Idee, dachte man an Moskau, zum Beispiel gibt es dort ein Panorama, dass die Borodino-Schlacht, die napoleonische Schlacht, wirklich als Historiengemälde auch in einem Rundbau nacherzählt, wo man einfach sieht, okay, da ist ein Schlachtenheer, hier wird gekämpft und es ist eine sehr einfache narrative Abfolge von Erzählungen. Man geht dort rein, schaut ein Bild an, man sieht, hier wird etwas erzählt, die Schlacht passiert. Was Tübke aber gemacht hat, ist, sich eigentlich davon komplett loszulösen und einzutauchen in das, was er am besten konnte, nämlich einfach in eine ganze Epoche, in das 16. Jahrhundert mit all seinen Fragen, mit all dem, was es geschichtlich, auch seinsgeschichtlich zu bieten hatte. Und damit hat er eigentlich den Auftrag, den er konkret hatte, den Auftraggebern entrissen.
Jetzt steht man in diesem leicht abgedunkelten Raum, Das Bild ist perfekt ausgeleuchtet. Sie haben es gerade gesagt, es ist rund. Da stellt sich mir die Frage, wo fange ich denn am besten an? Chronologisch, weil wo ist Anfang, wo ist Ende?
Es ist perfekt für Tübke gewesen, weil es absolut seinem Selbstverständnis von Kunst entspricht. Das hat er in den 70er Jahren auch entwickelt, bevor er 1976 den Auftrag bekam, reiste er viel durch Italien. Er war auch schon immer im Mittelalter, in den Übergangsepochen, auch ja in Renaissance, in Manierismus zu Hause. Und er hat das alles sehr philosophisch für sich aufgeladen. Und man muss sich das so vorstellen, wenn wir einen Kreislauf haben, also ein Bild ohne Anfang und Ende, ist das natürlich sofort auch was Philosophisches. Deshalb, um Ihre Frage zu beantworten, Sie steigen die Treppenstufen hinauf, sehen dieses erleuchtete Bild und egal, wo Sie hinschauen, Sie schauen zwar, wenn Sie die Treppen hochgehen, direkt auf das große Schlachtengemälde, auf die Szene des Bauernkriegs, aber egal, wo Sie anfangen, werden Sie eigentlich in diesen Lebensablauf, in diesen philosophischen Kreislauf der ewigen Wiederkehr hineingesaugt. Und das ist auch das, was Tübke eigentlich vorhatte, was ihn interessiert hat. Es ist viel mehr als ein Historienbild. Das war überhaupt nicht seine Absicht. Er hat sich das sogar ausbedungen. Es gibt einen Brief an den damaligen Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann 1975, wo er schreibt, wenn ich diesen Auftrag übernehme, übrigens nachdem zwei andere Künstler schon abgesagt hatten, Willi Sitte wurde auch gefragt und Bernhard Heisig auch, wenn ich diesen Auftrag übernehme, dann möchte ich komplette Freiheit haben. Es wird keine Illustration von Geschichte und ich möchte das so gestalten, wie das für mich passend ist. So, und diese Bedingung an die Wandmalerei hat er gestellt und die wurden ihm auch gewährt. Und das bedeutet, dass er all die Themen entfacht hat, die ihn immer schon beschäftigt haben. Also Liebe, Tod, Vollendung, Konflikte, Menschheitsentstehung, Menschheitsgeschichte, alles, was wir in der Bibel, im Neuen und Alten Testament finden, das war ihm ein zutiefst großes Bedürfnis. Aber auch immer Veränderung, Metamorphose, das Leben ist nie Stillstand. Und das ist auch das, was den Betrachter auch sofort erreicht, wenn man dort hochgeht. Es endet nie. Und diesem Sog kann man sich eigentlich kaum entziehen. Und darüber hinaus ja auch nicht dem Sog, was dieses Bild in seiner Kraft der Farbe und Kraft der 3000 Figuren dann in den Details uns erzählt. Also es gibt dieses große Ganze, was uns hineinsaugt in dieses Universum von Tübke und seiner philosophischen Auffassung des Lebens und die Details, die uns dann auch wieder hineinnehmen in tiefere Schichten genau dieser übergeordneten Frage.
Gut, dann suche ich mir einen Anfang aus und fange so ein bisschen linke Hand an mit einer Winterlandschaft. Die Winterlandschaft wird bevölkert von vielen, vielen Figuren und einem Gebäude, was mich an den Turm von Babel erinnert. Ich entdecke darauf einen Papst. Ich glaube, es soll Papst Leo X. sein. Ich entdecke darauf einen Papst mit Eselsohren und einen Narren.
Jawohl, der Narr ist quasi die Einladung, in das Bild zu folgen. Er wird auch sehr gerne als Künstler-Selbstporträt gesehen. Tübke selber hatte so einen gescheitelten Haaransatz und das ist hier so spiegelbildlich wiedergegeben. Aber dieser Wanderer in der Winterlandschaft schaut auch direkt auf den Betrachter, ist ganz unten am Bildrand. Also wenn Sie im Panorama stehen und Sie sind direkt am Bild dran, sind ja die Figuren überlebensgroß und treten auch durch Blicke oder durch Gesten direkt mit den Betrachtern in Kontakt. Und dieser Wanderer in der Winterlandschaft lädt förmlich ein, ihm zu folgen. Er hat so einen Gehstock in der Hand und greift mit seiner linken Hand an eine Narrenkappe, die an einem Baum hängt. Und ja, da sind wir auch in einem riesentollen Universum von Tübke, weil diese Narrenfigur oder die Harlefin-Figur ist ganz frei. Sie kann sich in der Zeit bewegen, sie kann sich in der Gesellschaft bewegen, sie kann sich in so einem großen Staatsauftrag bewegen, sie kann auch der Betrachter sein, um einfach irgendwo einzutauchen und komplette Freiheit in Widersprüchen eigentlich zu leben. Deswegen ist es eine schöne Anfangsfigur. Und diese Winterlandschaft ist auch ein schöner Anfang deswegen, weil wir eigentlich sofort in diese Zeit des Mittelalters und dem Übergang zu den Neuerungen oder zu den Veränderungen eintreten. In der Winterlandschaft sind unglaublich viele Figuren da gegeben, die auch die Gesellschaft abbilden, also die Missstände zeigen. Wir haben hier Eitelkeiten, wir haben Armut, wir haben unglaublich viel, ja, auch moralischen Missbrauch. Also es geht auch um Gewalt und um eigentlich die Konflikte dieser gesamten Gesellschaft des 16. Jahrhunderts, woran der Papst nicht ganz unschuldig ist, der in dem dunklen Nachthimmel, in dieser Aureole aus Dämonen mit seinen Eselsohren dort über dieser Szenerie thront. Und eigentlich ist es ein schöner Einstieg, weil wir dann verstehen, dass diese Gesellschaft komplett zerborsten, komplett im Konflikt ist und sehr viele Missstände die Menschen auch beschäftigen und es eine Auseinandersetzung gibt zwischen den Armen und dem Adel, was quasi dazu führt, dass dieser Turmbau zu Babel an die Illusion erinnern soll, was ist, wenn der Mensch eigentlich ganz hoch greift, ja, also wenn er hoch zu Gott will oder sich auch übernimmt, also wenn er einen Turm baut, der eigentlich eine völlige Verheißung eines unmöglichen Projekts ist. Und nicht umsonst steht am Fuße dieses wunderbaren, des Turms der Selbstüberschätzung steht Thomas Müntzer, als junger Thomas Müntzer, mit seinem Gefolge und predigt das, was ihn stört, predigt das, was ihn an der Gesellschaft stört, was er für Missstände empfindet und auch wie er eigentlich eine neue gesellschaftliche Ordnung etablieren möchte, die dann dazu führt, dass wir eigentlich in dieses große Schlachtenpanorama münden, wo die Dynamik dieses Aufbruchs absolut zum Tragen kommt.
Für alle, die ihn nicht kennen, Thomas Müntzer ist ein Pfarrer und einer der Anführer der Bauernhorden in Mitteldeutschland. Jetzt haben Sie es schon gesagt, der Himmel über der Winterlandschaft ist dunkel, fast schwarz. Warum?
Ja, also Tübke hat hier auch entsprechend seiner Idee dieser ewigen Wiederkehr das Jahreszeitenschema, das Jahreszeitenmotiv aufgenommen. Im Winter haben wir natürlich kürzere Tage, es ist ein dunklerer Himmel, das passt symbolisch perfekt dazu, um hier auch diese Missstände des 16. Jahrhunderts aufzuzeigen. Dann klärt sich dieser Himmel durch die große Vision, dass sich durch den Bauernkrieg und die Schlachtenszene im Frühling auch die Gesellschaft verändern kann. Das drückt natürlich auch so eine visionäre Hoffnung aus. Dann gleiten wir weiter im Ablauf dieses Panoramas in eine Sommerlandschaft, wo verschiedene einzelne Szenen dargestellt sind, die sich aus dieser gesellschaftlichen Umwälzung ergeben. Und wenn Sie so wollen, gibt es dann die Herbstlandschaft, wo auch nochmal die Entstehungsgeschichte der Menschheit wiedergegeben wird und welche Folgen eigentlich diese ganzen Umwälzungen haben, sodass wir danach wieder in der Winterlandschaft anfangen können. Also all das greift symbolisch ganz fest ineinander.
Wenn man dann in dem Panorama steht und sein Bild dann so langsam Richtung Frühling schweifen lässt, fallen einem oder sind mir drei Sachen aufgefallen. Ein Regenbogen, ein Prediger und eine Art Kreis, wo ich nicht ganz sicher bin, ist es die Sonne? Was ist es?
Ja, die Schlachtenszene im Frühling ist natürlich ganz zentral für diese gesamte Erzählung. Ja, sie haben aufgeklappt auf einer unglaublich interessanten Landschaft, die sich bis zum Horizont erstreckt. Die geballte Bauernkriegsszenerie 1525 am 14. und 15. Mai. Für Tübke ist das natürlich ein unfassbares Gewusel aus Aufständischen, aus Bauern und Adel, aus den Söldnerheeren des Adels. Und wenn Sie so wollen, ist es eine Schlacht, ein Gemetzel gewesen, wenn man sich das historisch betrachtet. Die Bauern haben sich ja in einer Wagenburg, das findet man unterhalb dieser Aureole, die sie genannt haben, verschanzt. So ist die historische Erzählung. Und Thomas Müntzer hat so lange gezögert und abgewartet, die Bauern in den Kampf zu schicken, sodass die bereit, als der Regenbogen eigentlich als Zeichen über dieser Landschaft erschienen sein soll, viel zu lange gewartet haben und dann erst losgestürmt sind, um diese Söldnerheere eigentlich zu bekämpfen. Und es war zu spät, die waren bereits umringt. Das ist die Szene, die man hier nachgestellt ein bisschen sieht. Für Tübke ist es aber das, was er auch wahnsinnig gut konnte, ein Spektakel an Leibern. Es ist ein blutiges Gemetzel, aber man sieht keinen Tropfen Blut, sondern es ist eine Schlacht, die wirkt durch die Gewalt an verwendeten Farben, an der Fülle dieser Leiber, um uns nahezubringen, was womöglich in dieser Schlachtenszene passiert sein mag. Kompositorisch ist das hochinteressant, weil wir eine Figur finden, die rausragt. Überall finden sie Körper, da ist unglaublich viel Dynamik. Aber eine Person, und das ist wiederum Thomas Müntzer, der Anführer der Bauern, steht vor einer leeren Rasenfläche, während um ihn dieses Getümmel tobt, wie in einer Zeitkapsel, als wäre dort alles ruhig, wie in einem Auge eines Tornados, und hat die Bundschuhfahne, also dieses Symbol der Bauern, gesenkt. Und das verweist natürlich genau wie die Aureole über ihm, die in dieser Wagenburg schwebt, darauf, dass der Kampf eigentlich aussichtslos war. Der senkt die Bundschuhfahne, es ist nicht zu gewinnen. Und auch in der Aureole sehen wir einen rücklings herabstürzenden, was auch immer, Engel oder eine Figur, die darauf hindeutet, dass der Kampf wirklich blutig niedergeschlagen wurde und nicht gewonnen werden konnte durch die Bauern.
Bei dieser Schlacht, beziehungsweise man sollte eher sagen Gemetzel, kamen über 6000 Aufständische ums Leben, Thomas Müntzer auch. Da stellt sich mir die Frage, wer hat das beauftragt und warum?
Die DDR blickte auf ein großes Jubiläum, und zwar 1975, 450 Jahre Bauernkrieg, deutscher Bauernkrieg. Und Sie müssen sich so vorstellen, dass auch schon Zersetzungsmechanismen innerhalb der DDR spürbar waren in den 70er Jahren. Und man wollte oder suchte Methoden, um dieses Nationalbewusstsein der DDR auch nochmal ganz besonders zu stärken und auch die sozialistischen Auffassungen, besonders auch das Geschichtsbild der DDR. Und somit war der Bauernkrieg natürlich ein, ja, hochwillkommenes politisches Symbol, um die Kraft der Arbeiter, die Kraft der Aufständischen hier nochmal besonders zu würdigen. Das war der Hintergrund. Man wollte ein Gedenkmal errichten auf dem historischen Schlachtberg. Und das in so einer großen Dimension, dass es ein Nationaldenkmal werden sollte. Und das Bild hat auch den offiziellen Titel, wir sagen heute immer Panoramabild oder auch sehr gerne die Sixtina des Nordens. Aber der offizielle Titel, der auch so im Auftrag vergeben wurde, war Frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Somit hat man den Bauernkrieg in der DDR sehr stark umgedeutet, dass es der erste Aufstand, die erste Erhebung der Arbeiter gegen auch Unterdrückung und gegen auch eine kapitalistische Gesellschaft sein sollte. Es gab in der DDR ein sogenanntes teleologisches Weltbild oder ein teleologisches Geschichtsbild. Und dieses Geschichtsbild stellt sich so dar, es gibt eine Urgesellschaft. Dann gibt es sozusagen einen Aufstand der Unterdrückten innerhalb dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und wenn dieser Aufstand gelingt, das ist auch die Idee des reinen Sozialismus, gibt es zum Schluss das Paradies der klassenlosen Gesellschaft. Und diese frühbürgerliche Revolution sollte eigentlich einen Punkt markieren, um sich rauszunehmen, der Kampf lohnt sich. Was Tübke dann daraus gemacht hat, und das muss man wirklich in dem Zusammenhang nochmal sagen, das ist heute auch besonders wichtig, weil wir uns auch gegen Vereinnahmung von Kunstwerken kulturpolitischer und auch kunstpolitischer Natur auch immer wieder sehr stark in die Kritik nehmen müssen. Wie analysieren wir so ein Bild? Wie blicken wir auf so ein Bild? Das, was Tübke geschafft hat, und das muss man ganz klar sagen, ist, sich von diesem Titel Frühbürgerliche Revolution so komplett zu lösen, wie wir ja schon ausgeführt haben, dass es hier eigentlich auch darum geht, ist so eine Schlacht des Bauernkriegs nicht auch eigentlich ein Grundkonflikt menschlichen Lebens und Leidens?
Werner Tübke war nicht irgendwer in der DDR. Er war einer der großen und bekanntesten deutschen Maler in der DDR. Wie wurde er dazu?
Um das ganz kurz zu fassen, könnten uns jetzt 3 Stunden über Tübkes spannenden und sehr, sehr, sehr diffizilen Lebenslauf unterhalten. Tübke wusste schon sehr früh, dass er Maler werden wollte, in Schönebeck geboren, ging dann auch zum Studium nach einer Malerlehre an die berühmte Hochschule für Grafik und Buchkunst. Musste dort aber wieder entlassen werden, weil seine Kunst einfach zu modern für die damals sehr formalistische Zeit war. Machte dann eine Ausbildung als Kunstpädagoge in Greifswald und kam dann wieder zurück in den 60er Jahren als Dozent an die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Also der Drang, auch wirklich freischaffender Künstler zu sein, das hat ihn immer sehr beschäftigt. Das war sein Ziel. In den 60er Jahren war es auch nicht ganz einfach. Tübke hat immer wieder Auseinandersetzungen gehabt durch die Art und Weise seiner Malerei. Die DDR in den frühen Zeiten wollte ihn so gar nicht haben, bis man später erkannt hat, dass darin ja auch ein wahnsinniges Potenzial steckt und man ihn auch eigentlich zum Repräsentationsmaler auch einer Nation machen konnte, die ihn dann ins Ausland geschickt hat. Das war aber ein sehr langer, sehr, sehr reibungsvoller und auch ein sehr konfliktträchtiger Weg selber für Werner Tübke. Als er den Auftrag für das Panoramabild übernahm, war er ja gut etablierter Rektor der Leipziger Kunsthochschule 1976. Und um den Auftrag auszuführen, der einfach sein ganzes weiteres Leben für die nächsten 11 Jahre einnehmen sollte, von früh bis spät, musste er diesen Posten als Rektor aufgeben.
Kommen wir mal zum Wesentlichen. Wie hat er das geschafft? Hat er das selber gemalt?
Tübke hat mal in seinen Tagebüchern, die uns unglaublicherweise als Quelle überliefert sind und sein reiches Wesen offenbaren, geschrieben, es würde ihn eigentlich nicht herausfordern, wenn er nicht was Übermenschliches leisten müsste. Also er war fasziniert von diesem Auftrag, auch weil eben fast 2000 Quadratmeter zu bemalen waren selber. Wir wissen von Aufzeichnungen, die der sehr präzise Tübke gemacht hat nach jedem Arbeitstag, dass er etwa 800 Quadratmeter selber ausgemalt hat. Also das ist fast die Hälfte. Machbar war es nur durch eine bauhüttenartige Werkstatt. Tübke hat sich, nachdem er die 1:10 Fassung, eher 5 Tafeln, die sich heute in der Nationalgalerie in Berlin befindet, die er selber alleine, nachdem er sich in dieses Thema hat reinfallen lassen, nachdem er unglaublich viele Quellen, nachdem er ganz viel gelesen hat, Flugblätter, Druckgrafiken aus der Zeit förmlich eingesaugt hat, hat er diese 1:10 Fassung alleine erstellt. Und danach war klar, er braucht einen Mitarbeiterstab. Es war nicht zu bewältigen, alleine das auf diese große Leinwand zu übertragen. Und dann ging er auf die Suche nach Künstlern, die ihm helfen konnten, sowohl die Übertragung dieser Konturierung auf die Leinwand zu übernehmen, als auch den Auftrag selber auszuführen. Und am Anfang war Dietrich Wenzel mit dabei, ein Künstler, der auch heute noch in Leipzig lebt, der diese feine Durchkonturierung der Umrisse gemacht hat, zusammen mit einem anderen Künstler. Und insgesamt waren es 15 Künstler, die tatsächlich mitgearbeitet haben, davon 8 am Panorama gemalt haben. Und da der Anspruch von Tübke so hoch war, er hat nicht nur sich selber diesen enormen Ansprüchen unterworfen, sondern auch seine gesamten Mitarbeiter. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie in diese Werkstatt gegangen sind als Künstler, mussten sie ihre komplette eigene Identität aufgeben. Der Anspruch war, so zu malen, wie das der Entwurf vorsah. Der Entwurf sollte auf die große Leinwand übertragen. Das heißt, sie selber mit ihrer bisherigen Ausbildung waren niente, nicht mehr vorhanden, sondern sollten lernen, wie Tübke zu denken, wie Tübke zu malen und das auch mit dem Pinsel umzusetzen. Und so hat er dann 2-3 Jahre seine Künstler trainiert in einem eigenen Atelier im Schillerweg in Leipzig, bevor sie dann nach Bad Frankenhausen gegangen sind. Und weil die Ansprüche so hoch waren, sind immer mehr Leute aus dem Team entlassen worden, sodass ganz zum Schluss nur noch Eberhard Lenk übrig blieb, der dann mit Tübke die letzten Quadratmeter bemalt hat, also nur noch ein Duo, was die Vollendung dann tatsächlich realisiert hat.
Ist dann Tübke von Leipzig gependelt oder hat er in Bad Frankenhausen gewohnt?
Ja, also nach den Vorarbeiten im Atelier im Schillerweg in Leipzig gab es dann auch ein Gästehaus im Panorama. Sie müssen sich vorstellen, alles war von der Realisierung dieses Auftrags geprägt. Beim ersten Aufstehen war der Gedanke, es geht weiter, und wahrscheinlich war es auch der letzte Gedanke vor dem Schlafengehen. Für eine Zeit, wo damals noch nicht klar war, dauert das jetzt 5 Jahre, dauert das 10 Jahre, dauert das 20 Jahre. Also das ist ein emotionales und psychologisches Potpourri, explosionsartig muss das Tübke jeden Tag verfolgt haben, weil ja auch gar nicht klar war, kann er es schaffen? Ist das in der Lebenszeit zu schaffen? Kann er es eigentlich auch mit seinen körperlichen Kräften schaffen? Und wir wissen aus den Aufzeichnungen, wie solche Tage, solche Arbeitstage für Tübke ausgesehen haben. Ich darf das hier mal kurz verlesen. Es gibt die wunderbaren Erinnerungen an Bad Frankenhausen, die er 1988 bis 1990 nach der Vollendung des Auftrags niedergeschrieben hat, auch sicherlich als Ventil nochmal seine Erinnerungen darzulegen. Diese Erinnerungen an Bad Frankenhausen sind unglaublich spannend. Und er schreibt, ich beschreibe einen Arbeitstag kurz. 5.30 Uhr aufstehen, 6.45 Uhr abholen aus dem Wagen zum Panorama, in Klammern Fahrer Rainer Hilpert, 7.30 Uhr Arbeitsbeginn, 10 bis 10.20 Uhr Frühstück, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr Mittagessen, Kochheise, Weiterarbeit bis ca. 18 Uhr, mal etwas weniger, im letzten Jahr wesentlich länger. Zurück ins Haus fahren, damit meint er Bad Frankenhausen, er blieb also vor Ort. Weiter im Zitat, also etwa 19 Uhr. Im Sommer manchmal ein Abendspaziergang allein. Abendessen, 19.30 Uhr jeden Abend, Telefonat Leipzig. Brigitte, das war seine dritte Ehefrau und enge Begleiterin bei diesem Projekt, die ihn sehr viel unterstützt hat. Abends anfänglich noch zeichnen, schreibt er, später lesend, im Fernsehen ohne Ton, ohne meist hinzusehen. Gegen 22 Uhr ins Bett. Manchmal, selten, gab es eine Abwechslung.
Da würde mich die Abwechslung interessieren. In Bad Frankenhausen gab es ja bestimmt keine Künstlerpartys.
Wer weiß, die Tagebücher geben da nichts her. Aber die Abwechslung, müssen Sie sich vorstellen, bestand für Tübke sicherlich auch darin, weiterzuzeichnen. Also es ist unfassbar, unglaublich, dass jemand, der dann auch auf so großem Format tagsüber viele, viele Stunden gearbeitet hat, abends zur Entspannung sich dann kleine A4-Blätter oder auch A3-Blätter nahm, um weiterzuarbeiten, um wieder in die Form zu kommen, um auch nicht sich an die Monumentalität für den Rest seines Lebens zu gewöhnen, sondern auch einfach locker zu lassen. Also ein Künstler par excellence, der sich auch über die Arbeit wieder regenerieren und entspannen konnte. Wie er selber mal auch geschrieben hat, wie ein Leistungssportler, der sich über die Leistung selbst am Leben erhält.
Wenn sich ein Künstler dann beim Zeichnen erholt, was macht er dann tagsüber? Und war das nicht unglaublich anstrengend?
Es gehört mit in diesen Bereich Superlative. Wenn man sich vorstellt, stundenlang mit einer Hand zu zeichnen, was bedeutet das für den Körper? Was bedeutet das auch, auf so einem Baugerüst zu stehen? Was bedeutet es auch, schnell arbeiten zu müssen? Also diese Farben sind schnell angetrocknet. Es gibt irgendwo eine Notiz, dass er eben in einer Stunde so und so viel Quadratmeter bemalen musste, weil erstens musste es vorwärts gehen und zweitens musste die Farbe auch trocknen. Das hat ihn unglaublich geschlaucht. Er schreibt auch in seinen Erinnerungen: Bei der schnellen Beförderung meiner Arbeit im Mahlsaal war es sicherlich erstaunlich, dass bis auf einen Riss der rechten Daumensehne der Körper überhaupt durchhielt. Er schreibt von Durchblutungsstörungen, von Kreislaufproblemen. Er schreibt auch, ich kann sagen, dass ein Großteil auch seiner Lebensarbeit überhaupt unter ständigen körperlichen Schmerzen zu leisten war. Also man muss hier nochmal auch bei dieser gewaltigen Leistung den Mensch Tübke als Künstler sehen, der sich sagt, ich kann diese übermenschliche Arbeit nur leisten, wenn ich mich hier völlig auch aufopfere. In einem Brief an Eduard Bocan, den Frankfurter Kunstkritiker, mit dem er sehr befreundet war und der ihm nahe stand, der auch sehr viel zu Tübke geschrieben hat und auch für die historische Wahrnehmung für Tübke wahnsinnig wichtig ist. In einem Brief an Eduard Bocan schreibt er 1985, während er noch dabei ist: Die Arbeit ist fast unmenschlich, aber das Ergebnis wird irre sein. Und das muss, finde ich, faszinierend. Es gibt eine schöne Zeichnung als Schmerzensmann von Tübke, wo er sich hinstellt und man sieht eine aufrechtstehende Person, das ist er selber, und er hat die Arme abgespreizt und an seinen Gliedmaßen, an seinem Körper sind 7 Pfeile verteilt, überall da, wo es eigentlich unglaublich schmerzt. Aber trotzdem macht er weiter, bis auf diese kleine Pause durch diesen Daumenriss, um dieses Projekt zu vollenden. Das ist ein unglaublicher Fakt, der bei der Betrachtung dieses Panoramas noch mit reinspielen kann.
Gut, dass er durchgehalten hat, weil es geht nämlich weiter in dem Bild, wenn man sich dann so nach dieser ganzen dramatischen Schlachtszene nach rechts bewegt, sieht man zunächst ein Fest, aber am oberen Bildrand eine Druckwerkstatt. Wie passt die für Sie in die Zeit und auf das Bild?
Ja, Tübke hat sich damit ein ganz großes Symbol auch natürlich herausgenommen, der Lebenswirklichkeit der damaligen sich verändernden Gesellschaft. Der Buchdruck kam auf an der Schwelle vom Mittelalter zum 16. Jahrhundert, zur Zeit der Reformation. Und der Buchdruck ist hier natürlich auch als Symbol wiedergegeben. Er war für die Reformation und für die Verbreitung der Ideen der Reformation ein ganz wesentliches Element. Denn auch die Thesen Luthers wurden gedruckt, wurden verbreitet. Und nur so konnte man überhaupt auch größere Teile der Gesellschaft und der Bauern und der Aufständischen, die des Lesens teilweise mächtig waren, auch erreichen. Und die ganze Reformations Bewegung oder Dynamik ist ganz eng auch mit der Verbreitung überhaupt von Schriftgut verbunden. Und das hat Tübke hier natürlich anschließend an so einen Tanz der Bauern oder der ja, der Gesellschaft der Bauern hier sehr schön angeschlossen, dass sie von dieser Lebendigkeit des Tanzes auch in diese Betriebsamkeit und Arbeitsamkeit einer ja extrem historisch wichtigen Druckwerkstatt übergehen.
Gleich neben der Druckwerkstatt sind dann zwei Bekannte, so man sie denn erkennt, nämlich eine Reiterin und ein Mann, der verblüffend dem Künstler wieder ähnlich sieht.
Tübke hat mal gesagt, er konnte diesen Auftrag auch nur bewältigen oder überhaupt auch sich dieser Thematik so aneignen, weil die einzelnen Szenen für ihn auch wie ein Tagebuch waren. Das ist auch eins der faszinierenden Dinge an dem Panorama, dass wir sowohl diese unglaubliche gesellschaftliche, historische Dimension haben, wir haben die künstlerische Dimension, wir haben aber auch diese ganz persönliche Verquickung von Tübkes eigenen Lebenswirklichkeiten in diesem Bild. Und das finden wir hier sehr schön in der Szene, denn auf einem uns rückwärts zugewandten Pferd sitzt seine dritte Ehefrau Brigitte. Er hat ihr hier ein Denkmal gesetzt, weil sie ihn in dieser Zeit des Panoramas unterstützt hat, weil sie die Familie aufrechterhalten hat, weil sie sich um alle Geschäfte in Leipzig gekümmert hat. Ohne sie wäre eigentlich dieses Panoramawerk auch nicht in dieser Art so für ihn zu vollenden gewesen. Er setzt ihr hier ein Denkmal, Brigitte Tübke-Schellenberger. Sie hält in der linken Hand eine verlöschende Kerze. Und das verweist auf das dahinter befindliche wie so ein Vanitas-Symbol, also ein Symbol für die Vergänglichkeit. Tübke, wir haben ja schon drüber gesprochen, hatte auch große Ängste. Kann ich das überhaupt bewältigen? Kann ich das in der zur Verfügung stehenden Zeit schaffen? Und es ist auch eine Art Selbstporträt, dass dahinter ein Mann liegt, aus dessen Mund die Seele entfleucht, die von einem Engel aufgenommen wird, verweist darauf, dass auch der Tod, die Vergänglichkeit natürlich für Tübke selber ein großes Thema war, mit dem er sich befasst hat. Nicht nur schaffe ich das Projekt, sondern auch natürlich, was bedeutet das in der Menschheitsgeschichte überhaupt? Und zu guter Krönung steht er selbst als Künstler mit seiner Malpalette und mit dem Pinsel in der Hand vor dieser Konstellation. In 1:10 Fassung guckt er uns noch direkt an. Im Panorama selber guckt er dann auch gen Himmel. Dein Kopf ist erhoben. Auch ein Zeichen dafür, dass die gesamte Kreation dieses unglaublichen Bildes auch für ihn so ein bisschen was wie eine Eingebung von oben gewesen sein mag.
Sie haben sich viel und intensiv mit Werner Tübke beschäftigt. Sie haben seine Tagebücher studiert, haben die auch herausgegeben. Haben Sie in den Tagebüchern, in seinen Aufzeichnungen mal gefunden, wie er das Bild nach Beendigung fand? Gibt es da von ihm Aussagen, Zitate?
Ja, also zusammen mit Eduard Bocon haben wir in einer, ich muss schon sagen, Tag- und Nacht-Exegese über 2 Jahre uns in die handschriftlichen Aufzeichnungen von Werner Tübke versenkt. Und das war eine so faszinierende, unglaublich intensive Zeit. Das hat nochmal bestätigt, dass Werner Tübke über alle Zeit eigentlich, in der er geschaffen hat, heraus erhaben ist mit dem, was ihn künstlerisch beschäftigt hat. Also es ist eine so faszinierende Persönlichkeit, die auch nicht nur ein gewaltiges Werk geschaffen hat, sondern darüber auch noch ganz interessant reflektiert hat. Und dass uns diese Aufzeichnungen überliefert wurden, ist ein Geschenk. Wir finden in Bezug auf Ihre Frage ganz spannende Notate, auch in den sogenannten Erinnerungen an Bad Frankenhausen. Und da erschreckt man sich, wenn man dann vielleicht das Panorama gesehen hat und findet dann diese Aufzeichnung, denn er schreibt, das war ich nicht, das Bild habe ich nicht gemalt. So, und das ist sehr irritierend. Man muss das aber auch noch mal so ein bisschen einsortieren. Er schreibt auch weiter, ich schwöre es, mir ist absolut unklar, wie die 1:10 Fassung zustande gekommen ist. Ergebnis umfassenden Studiums, wie man oft sagt, kaum möglich. Die formale Gliederung, ausgetüftelte, klug kalkulierende Konstruktion, überhaupt nicht. Es kam über mich und lief und lief. So, und das ist hochspannend, denn das berührt im Grunde 2 Gedanken. Wenn wir davon sprechen, dass Tübke wirklich ein wahrer, intrinsisch motivierter Künstler war, der einfach nicht anders konnte auch als zu malen, dann zeigt das auch natürlich einerseits diesen Genie-Gedanken an. Er hat es ja quasi geschafft, wundert sich dann über sich selber. Und auf der anderen Seite ist das auch etwas, was es in der Geschichte des Künstlertums und der Selbstsicht, wie Künstler sich gesehen haben in der Geschichte ihrer Arbeit, auch immer sehr gern verortet haben als sie werden geführt. Sie haben eine Eingebung, es geschieht etwas mit ihnen, sie sind quasi nur das Medium. Und das ist nochmal auch ganz fest verbunden mit diesem Genie-Gedanken, dass man etwas kreiert, was aus einer ganz anderen Zeit, aus einer ganz anderen Sphäre zu ihm kommt. Er schreibt auch weiter, es gibt während des Malens Stunden der Versenkung des absoluten Weggetretenseins, in denen ich gar nicht mehr vorhanden bin. Wenn ich das Resultat hinterher sehe, dann sage ich, das kann ich gar nicht gemalt haben, das kann sich kein Mensch ausdenken, das ist gar nicht von mir. Wäre der Begriff nicht so abgedroschen, dann würde ich sagen, dass ich nur ein Werkzeug bin, das geführt und benutzt wird. Und das ist natürlich auch ein ganz starkes Symbol, das kennt man, glaube ich, auch von sich selber. Wenn man so vertieft in etwas ist, wenn man leidenschaftlich für etwas brennt, dann löst sich ja eigentlich dieses körperliche Bewusstsein auf und man ist einfach enthalten in der Realisierung eines Projekts, wo sich eigentlich ja auch diese Ich-Ferne einstellt, von der er auch ganz oft geschrieben hat. Und auf der anderen Seite ist ein ganz wichtiger Punkt noch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass dieses Werk nach dem Ende der DDR großen Gefahren ausgesetzt war. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie kraftaufwendig das war, dass er sein Lebenswerk, die Summe seines Lebenswerkes steckt da drin. Und dann existiert der Staat plötzlich nicht mehr. Tübke hat immer gesagt, er war eigentlich wie weggekapselt. Wir kennen den Tagesablauf, gar nicht viel mitbekommen davon, was eigentlich passiert ist, von den Anfängen der friedlichen Revolution, von den Fluchtbewegungen, wie auch zermürbt diese Gesellschaft war. Und als die DDR dann tatsächlich mit dem Mauerfall zugrunde ging, war das für ihn auch eine ganz irritierende Situation. Und diese Ich bin nicht mehr vorhanden und dieses Wer bin ich eigentlich ist auch, das muss man sagen, eine gewisse Schutzfunktion auf alle Angriffe, die dann in den 1990er Jahren in dem sogenannten Bilderstreit auch auf ihn kamen mit einer gewaltigen Wucht. Wir haben schöne Briefe an Eduard Bocan, wo er schreibt, Eduard, das, was du schreibst, verstehe ich nicht. Ich bin das nicht. Also wer bin ich? Und eigentlich ist das ein Bestreben, ein zutiefst künstlerisches Bestreben auch, dass der Mensch eigentlich zurücktreten müsste und nur das Werk pur gesehen werden müsse. Außerhalb seiner Entstehungszeit, außerhalb der Umstände, der Bedingungen und auch des Menschen, der es geschaffen hat, sondern nur als Werk selbst. Und dieser hohe Anspruch macht Tübke natürlich auch zu schaffen und drückt sich in diesen Notaten, die uns erstmal sehr seltsam vorkommen müssen, aber drückt sich in diesen Notaten dann auch ein ganz eigenes Selbstbild voller Widersprüche aus, was sehr lohnenswert ist, in dem Zusammenhang auch so wahrzunehmen.
Das, was Sie gerade zitiert haben von ihm, das berührt mich schon, weil wann hat man schon mal so eine Innenansicht eines Künstlers? Was mich auch berührt hat, in so einem Auftragswerk malt er in die Mitte eine Fahne mit dem Wort Freiheit. Das fand ich unglaublich.
Ja, aus Schriften kennen wir diesen Begriff aus der Zeit, der natürlich für die Bauern unglaublich interessant war. Das ist auch das, was im Zentrum des Jubiläums auch steht. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Podcast. Was heißt Freiheit im 16. Jahrhundert? Was heißt Freiheit auch für verschiedene Gesellschaftsschichten? Was heißt es heute? Und ich finde das perfekt, dass Sie danach fragen, weil wir dann wieder auf einer ganz übergeordneten Ebene sind, was dieses Bild eigentlich mit uns machen soll. Wir denken auch heute über Freiheit nach in einer sich verändernden Gesellschaft mit allem, was uns bedroht und beschäftigt, mit rasanten Veränderungen, sowohl auf der Welt als auch mit unseren Medien. Und ich glaube, da kann jeder auch, der dieses Bild betrachtet und sich in diese Szenen vertieft, fragen, was heißt denn eigentlich Freiheit auch für ihn persönlich?
Ich habe heute Morgen noch vor unserem Gespräch nachgedacht, welche Bilder haben eigentlich einen eigenen Museumsneubau bekommen? Ich bin auf gar nicht mal so viele Museen gekommen. Museum Max Ernst ist ganz neu. Pinakothek der Moderne, das Guggenheim Museum in Bilbao, der Louvre Abu Dhabi und Bad Frankenhausen. Ich fand oder finde, das ist ein ganz wunderbares Bild. Vielen Dank, Dr. Annika Michalski. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal. Aber ausnahmsweise wollen wir diese Folge mit einem Zitat beenden, das ganz wunderbar ist.
Wir müssen natürlich jemanden nachsehen, der sich mit Tübkes Tagebüchern Tag und Nacht beschäftigt hat, dass er mit Notaten des Künstlers nur so um sich wirft. Deswegen entlassen wir Sie mit einem weiteren Zitat von Werner Tübke, der schon in den 60er Jahren geschrieben hat, und das war wegweisend für seine Kunst: Die Inspiration des Künstlers ist uninteressant, in Klammern Privatangelegenheit. Entscheidend ist, dass der Verbraucher, und damit sind Sie gemeint als Betrachter, ein Inspirierter wird. Ein hoher Anspruch an Sie, auch beim Betrachten, sich inspirieren zu lassen von wirklich dieser Supernova an Kunst und an dem, was Thüringen zu bieten hat.